Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Einblicke in Privates. Eine neue Studie erkundet, wie Pfarrerinnen und Pfarrer auf den Social Media Klicks und viele Follower gewinnen können. Außerdem Innehalten an Grenzen. Wir empfehlen ein Buch, das auf eine besonders gute und nachvollziehbare Weise in die Kunst der Meditation einführt. Und unser kleiner Sonntagsschwerpunkt heute dreht sich um unseren Trostbedarf jetzt in herbstlichen Zeiten. Wir erkunden den goldenen Oktober, sprechen über tröstende Rituale rund um Allerheiligen und wir fragen, wie geht das eigentlich, Trost spenden? Begonnen hat es bei einigen Pfarrerinnen und Pfarrern während des Corona-Lockdowns. Mittlerweile betätigen sich immer mehr Pfarrpersonen als sogenannte Creator und präsentieren sich bei Instagram und Co. Während sie in ihrer Ortsgemeinde vielleicht 50 Menschen zum Gottesdienst begrüßen können, erreichen sie mit ihren Social-Media-Profilen nicht selten Follower im fünfstelligen Bereich. Doch die digitale Präsenz ist auch eine Gratwanderung. Persönliches schafft Reichweite, aber wie weit kann und darf der Einblick ins Private gehen? Michael Hollenbach berichtet.
Ina Jeckel ist Pastorin, Mutter von 4 Kindern und Sinnfluencerin. Die 40-Jährige gehört zu einer wachsenden Zahl an Pastorinnen, die sich in sozialen Medien wie Instagram oder YouTube präsentieren.
Auf Social Media, das bietet ja einfach tolle Möglichkeiten, ganz unkompliziert und niedrigschwellig in Kontakt zu kommen. Also ich finde, es ist fantastisch.
Rund 16.000 Follower hat Ina Jeckel auf ihrem Account Dingens von Kirchen. Mittlerweile ist sie unter dem Titel Dingenskirchen auch im NDR-Fernsehen zu sehen. Das Ziel ihres Instagram-Profils, die Pastorin will raus aus der Kirchenbubble.
Ich war ja sehr erstaunt, als mir zu Anfang sehr oft die Frage begegnete, habt ihr denn keine Haushaltshilfe? Ich dachte, das ist immer so, dass im Pfarrhaus eine Haushaltshilfe gestellt wird. Da wird einem schon bewusst, was für Bilder da noch dranhängen. Wahrscheinlich auch aus einer Zeit von Anno dazumal.
Und viele User würden davon ausgehen, dass es in einem Pfarrhaus besonders fromm zugehen müsse.
Die Überraschung ist schon groß, wenn ich erzähle, dass wir hier auch keinen strikten Betplan verfolgen oder nicht morgens vor der Schule die Bibel lesen. Das ging ja auch gar nicht. Ich habe 4 Kinder. Aber ich höre das immer wieder, dass Menschen das im Kopf haben, dass das in einem Pfarrhaus doch besonders fromm zugehen muss.
Kira Stütz forscht am Institut für Praktische Theologie der Uni Leipzig über die Social-Media-Präsenz von Pfarrpersonen. Ihre Beobachtung über die Instagram-Pfarrerinnen?
Also sie inszenieren sich dann nicht nur als Amtsträgerin, sondern ja als greifbarer Mensch mit all den Themen, die das Menschsein irgendwie ausmachen. Und oft sind es dann irgendwie auch ganz alltägliche Dinge. Also dann werden mal Wäschekörbe fotografiert oder es wird darüber geredet, dass man schon wieder nicht geschafft hat, Essen zu kochen und mal wieder bei der Pizzeria gelandet ist oder so. Also so Dinge, die irgendwie das Gespür einem geben, okay, da sitzt einfach wirklich ein ganz normaler Mensch, der die ganz normalen Struggles kennt und das dann immer wieder aber verknüpft eben mit Berufsalltag.
Lange Zeit wehrten sich Pastorinnen und Pastoren gegen ein gläsernes Pfarrhaus. Sie stritten dafür, auch als eine öffentliche Person ein Recht auf Privatsphäre zu haben. Aber gerade Plattformen wie Instagram leben davon, das Private öffentlich zu machen. Jedoch nicht um jeden Preis, sagt die Sinnfluencerin Ina Jeckel.
Ich habe da für mich die Unterscheidung zwischen privat und persönlich gefunden. Ich kann ja sehr viel von mir persönlich erzählen, von meinem Glauben, von meinen Zweifeln, von meinem Umgang mit Problemen in der Kirchengemeinde. Privat ist für mich alles, was meine Kinder betrifft. Auch bei meinem Mann frage ich immer nach, ob er in dieser oder jener Situation gezeigt werden möchte. Also alles, was andere Menschen in meiner Familie betrifft.
Ich achte sehr darauf, dass ich, wenn ich von meinem Arbeitstag erzähle, dass ich das immer anonymisiert tue. Das, denke ich, ist auch wichtig.
Betont Nina Maria Mixtacki aus dem Sächsischen Mittweida. Die Pfarrerin und Yogalehrerin verhandelt auf ihrem Instagram-Account Atmen, Glauben, Leben Themen wie feministische Theologie, Sexismus oder den Umgang mit der Bibel. Auch die 35-Jährige hat beobachtet, das Interesse am Leben im Pfarrhaus scheint für Außenstehende sehr groß zu sein, auch in der analogen Welt.
Da haben tatsächlich dann Leute an einer Stelle der Landeskirche angerufen, um zu sagen, dass mein Partner bei mir jetzt übernachtet und wir nicht verheiratet sind.
Nina Maria Mixtacki und Ina Jeckel sind sich sicher, nicht jede Pfarrperson muss online gehen, aber die Kirchen sollten die Chancen von Social Media viel mehr nutzen, um vor allem jüngere Menschen anzusprechen.
Die Pfarrerin beim Wäschewaschen. Eine Studie erkundet, wie Pfarrpersonen auf Social Media sich präsentieren. Die Uhren sind umgestellt. Die Sommerzeit ist zu Ende und damit kommt dann auch spürbar die dunklere Jahreszeit. Denn abends wird es nun, wie man so sagt, eine Stunde früher dunkel. Die Tage werden kürzer und die Aussicht auf den grauen November legt sich manchem auf die Seele. Und das markieren denn auch die kommenden kirchlichen Feiertage aller Heiligen und aller Seelen mit den Friedhofsbesuchen und den Gräbersegnungen. Verena Maria Kitz ist Theologin und leitet in Frankfurt das Fachzentrum Trauerseelsorge. Sie ist damit auch eine Expertin für unser Thema heute Morgen, für alles das, was trösten kann. In Mexiko gibt es zu Allerheiligen einen ganz besonderen Brauch, dass nämlich die Angehörigen auf die Friedhöfe ziehen, aber sie tun das, anders als bei uns, mit Kerzen und Blumen, singend und tanzend, und sie feiern den Tag der Toten bunt und lebendig, so ganz anders eben als hierzulande. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat von Verena Maria Kitz wissen wollen, worin in so einem Ritual der Trost für die Trauernden liegen könnte und darf man angesichts des Todes tanzen?
Also wir sehen es ja, dass Menschen das können. Und die Form, wie Menschen Trauer ausdrücken, ist sehr verschieden. Natürlich auch kulturell geprägt. Wir lernen ja, wie wir trauern. Von daher sind die Arten, wie Menschen ihre Trauer leben und ausdrücken, eben einfach sehr verschieden. Aber ich weiß auch hier von Menschen, die zum Beispiel durch Tanzen ihre Trauer ausdrücken. Und das ist ja irgendeine Form, diesem ja, was da ins Leben einbricht, in irgendeiner Weise eine Form zu geben, eine Fassung zu geben. Und manche tun das eben sehr ausdrucksstark. Gibt es ja auch, dass Menschen Holz hacken oder Steine behauen. Und andere wählen da vielleicht eher die traditionellen Formen, wie zu beten, zu singen, etwas aufzuschreiben. Also da ist die Vielfalt doch groß.
In der kommenden Woche ist das katholische Fest aller Heiligen. Dazu werden die Gräber geschmückt, werden Kerzen angezündet. Das ist ja ein Gedenkritual, bei dem man an die Verstorbenen zurückdenkt. Hat es auch Trostqualitäten?
Absolut. Also das Licht in der Dunkelheit, das ist was ein Ursymbol für Trost, für mein Empfinden. Ich erinnere mich an eine Dame, die mir erzählt hat, wie sie dann am Abend von aller Seelen an einem Friedhof vorbeifuhr und gesehen hat, dieses Lichtermeer auf dem Friedhof. Und sie sagte, das hat sie so getröstet, weil es ja so einen Funken Hoffnung gibt. Und christlicherseits knüpft das natürlich an das Bild, Sinnbild der Osterkerze, die das Licht, Symbol für Christus, der den Tod überwunden hat. Und das ist, glaube ich, sagen wir mal, das Inhaltliche, das Christen mit solchen Lichtern auf dem Friedhof verbinden. Aber auch in sich einfach ein Licht in der Dunkelheit anzuzünden, Wärme zu spüren, einen Funken Hoffnung zu geben. Das hat was sehr Tröstliches.
Verena Maria Kitz ist Leiterin des Frankfurter Fachzentrums Trauerseelsorge St. Michael. Und sie kennt sich aus mit dem Trösten angesichts des Todes, aber ganz sicher nicht nur da. Frau Kitz, was ist das für Sie eigentlich, Trost?
Man kann es von verschiedenen Seiten her angehen. Vom Wort her, da stecken ja Worte drin, die deutlich machen, was Trost eigentlich bewirkt. Also Treue, Trauen, Trösten, Trost. Das sind Worte, die zeigen, da wird eine Festigkeit, ein Halt angeboten mitten im Leben. Oder was mir auch sehr gut gefällt, ein niederländischer Philosoph, Jean-Pierre Wils, hat so das Bild gefunden von der Ummantelung. Dass Trost etwas ist, was hilft, den Schmerz zu ummanteln, nicht den Schmerz wegzunehmen. Und das gehört, glaube ich, ganz wesentlich dazu, dass Trost sich unterscheidet von dem Vertrösten. Trost nimmt den Schmerz ernst, respektiert ihn, aber versucht Wege zu finden, wie dieser Schmerz zumindest vielleicht für einen kurzen Moment etwas umhüllt und damit erträglicher wird.
Wenn wir jemanden begegnen, der traurig ist, der Kummer hat, Sorgen hat, der trostbedürftig ist, da machen wir oft die Erfahrung, dass uns die Worte fehlen oder wir das Gefühl haben, alles, was wir jetzt sagen, klingt hohl. Wie geht denn Trösten? Also worauf kommt es da vor allem an?
Ich finde wichtig, auf die Person zu schauen, sich zu fragen, erstmal sie überhaupt wahrzunehmen. Das ist ja auch eine Erfahrung, die Trauernde machen, dass andere einen Bogen um sie machen, aus Angst, was Falsches zu sagen oder eben diese hohlen Worte zu finden. Also auf jemanden zuzugehen, das zu riskieren, dass mir Worte fehlen, das ist, glaube ich, gar nicht schlimm. Das kann man ja auch sagen. Aber spüren zu lassen, ich sehe dich, ich nehme dich ernst und ich überlege zusammen mit dir, was könnte dir denn jetzt einen Schritt weiterhelfen, mit der Situation leben zu lernen. Wir können sie ja nicht rückgängig machen.
Wenn wir noch mal so ein bisschen weiterschauen in die Gesellschaft, gibt ja insgesamt viel Unsicherheit, Zukunftslosigkeit, Kümmernis, auch über die Lage der Welt. Hat dieses Trösten eigentlich auch eine gesellschaftliche Dimension?
Das finde ich ja. Also wenn wir es wirklich noch mal, wenn wir es unterscheiden von Vertrösten, das wäre ja eine Gefahr darin. Aber Trösten meint, zu helfen, das Unabänderliche auszuhalten. Dafür muss ich natürlich unterscheiden, gerade wenn wir den Weltzustand betrachten, was ist unabänderlich und wo habe ich Möglichkeiten, auch Einfluss zu nehmen. Aber das, was unabänderlich ist, auszuhalten und trotzdem ja so diesen Funken Hoffnung, die Perspektive darauf, dass das Leben eine große Kraft hat und dass auch Chancen hin zu mehr Leben möglich sind. Ich glaube, das steckt alles im Trost drin. Und die tröstende Person kann vielleicht auch in einer Gruppe vielleicht diejenige sein, die diese Perspektive offen hält und sich nicht dieser schleichenden, bedrückenden Atmosphäre unterwirft, die so denkt, es nützt ja sowieso alles nichts. Wir können ja doch nichts machen.
Verena Maria Kitz im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Sie ist Leiterin des Fachzentrums Trauerseelsorge St. Michael in Frankfurt.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Claudia Plotschinnig aus Marburg, die hat ihre Weise gefunden, wie sie Trost spenden kann. Und ihre Idee ist speziell und einzigartig. Wenn sie ihre Nähmaschine anschmeißt, dann entstehen dort richtige Seelentröster. Aus Kleidung von Verstorbenen näht sie Kuscheltiere und Erinnerungsstücke für die Hinterbliebenen. HR-Reporterin Alina Schaller hat sie besucht.
Ein Hund oder Hase oder ein kleines Kuschelherz, gemacht aus einem Nachthemd oder einem Pullover, aus Kleidung, die verstorbenen Lieblingsmenschen gehört hat.
Und darüber freuen sich dann die Angehörigen, dass sie sagen, ich kann endlich auch wieder jemanden in den Arm nehmen oder dran riechen und das erinnert mich dann dran.
Claudia Plotschinek ist Referentin beim City Pastoral in Marburg und näht die kleinen Seelentröster. Zum Beispiel für Stefanie Bromacher. Sie hat ihren Sohn verloren und als Andenken einen Löwen genäht bekommen.
Genau, weil mein Sohn ja auch Löwe vom Sternzeichen her war, wollte ich halt unbedingt einen Löwe haben. Das hat ja gepasst, weil er auch so stark ist. Ne? Ja, deswegen, ich wollte dir nochmal zeigen, wie toll du das gemacht hast und ich mich echt freue, dass ich den habe.
Danke, ja, sieht auch schon sehr gekuschelt aus hier, ne?
Ja, ein bisschen, also jeden Abend wird er auch gekuschelt, ne? Und ich erzähle ihm auch immer mal ein paar Sachen, ne, die ich sonst keinem erzähle. Aber ich bin echt froh, dass ich den habe.
Ich fand deine Nachricht so schön, du hast so gesagt, dann kann ich meinen Sohn endlich wieder in den Arm nehmen, da habe ich echt... Ach, da habe ich fast geweint.
In ihrem Freundeskreis gab es einige Todesfälle, bei denen auch Kinder unter den Trauernden gewesen sind. Hier wollte Claudia helfen.
Hat mich eine Freundin draufgebracht, dass sie damals Kuscheltiere genäht hat, als es bei ihr in der Familie eben einen Trauerfall gab. Und das fand ich einfach ein schönes Zeichen.
Seitdem wächst ihr Projekt immer weiter. Für sie ist es ein richtiges Herzensprojekt.
Und wenn ich es dann übergebe, freue ich mich eigentlich drauf, weil es kommt so viel Dankbarkeit einfach zurück. Und das ist, weil ich es auch ehrenamtlich mache, einfach ganz viel Lohn dafür auch. Und schön zu sehen, wenn dann die Betroffenen mir einfach auch nochmal ein Foto schicken. Oder einmal habe ich sogar einen Brief nochmal gekriegt von der ganzen Verwandtschaft, wo sie sich bedanken. Da freue ich mich eigentlich immer, wenn sowas abgeschlossen ist und wenn sowas entstanden ist dann daraus.
Mittlerweile näht Claudia nicht mehr alleine. Trotzdem, wer Lust hat mitzumachen, kann sich gerne bei ihr melden.
Wer sich inspiriert fühlt von der Idee, das einfach ehrenamtlich für die Nachbarschaft oder für Freunde anzubieten. Würde ich mich einfach drüber freuen, wenn das so ein bisschen Funken der Nächstenliebe ein bisschen ausstrahlt von dem Projekt.
Trost zum Anfassen, ein ganz besonderes Nähprojekt für Trauernde. Wenn Sie mehr Informationen dazu suchen oder vielleicht sogar mitnähen möchten, dann geben Sie im Internet einfach ein Trost zum Anfassen Marburg und Sie finden alles Weitere. Der November steht ins Haus, das ist ein besonders ruhiger und stiller Monat. Nach der Sommerzeit, die heute ja offiziell endete, und vor der dann bunteren und wärmeren Weihnachtszeit, emotional wärmer zumindest, führt uns dieser Monat November eher nach innen. Und wer sich für seine inneren Welten interessiert und wer sie etwas erkunden möchte, wer sich interessiert für die Praxis des Innehaltens, für die Praxis der Meditation, für den gibt es ein neues Buch, das ich als eine gute Einführung in die Meditation an dieser Stelle ausführlicher empfehlen möchte. Geschrieben hat es der Jesuitenpater Bertram Dickerhoff, den ich dazu auch getroffen habe. Bis zum Sommer dieses Jahres hat Bertram Dickerhoff das Meditationszentrum Ashram Jesu in der Nähe von Hadamar bei Limburg geleitet. Aus seiner Praxis als Meditationslehrer, aus den vielen Vorträgen und Impulsen zur Hinführung von Menschen zur Stillepraxis und nicht zuletzt aus seiner eigenen Meditationserfahrung hat er geschöpft und damit dieses neue Standardwerk der Hinführung zur Meditation geschaffen. Bertram Dickerhoff erschließt Praxis und Theorie der Meditation Schritt für Schritt und bettet das Ganze ein in einen einjährigen Übungsweg, durch den das Buch den Leser geleitet. Was ist eigentlich der Kern der Meditation, habe ich gefragt und ich war erstaunt, wie einfach die Antwort war.
In der Weise, wie wir meditieren, steht die Person des Meditierenden im Mittelpunkt. Man könnte sagen, der Meditierende besucht sich selbst. Und das soll heißen, er soll dessen inne werden, wie es im Moment um ihn bestellt ist.
Als Menschen, die stark im Kopf leben, führt der Weg aus dem Kopf hin zum Körper, im Wahrnehmen des Atems oder, wie Dickerhoff formuliert, unter dem Dach des Atems wird der Übende auch alles anderen gewahr, was in ihm vorgeht. Das mag körperlich sein, vielleicht Schmerzen, die sich im Stillsitzen einstellen, körperliche Unruhe. Das mag aber auch emotional sein, indem sich Gefühle melden, die unangenehm oder bedrängend sind, bis hin zum Geistigen, dass der Kopf einfach fortfährt mit seinem Gedankenkarussell, dass er Bilder einer beängstigenden Zukunft in die Stille einspielt oder Erinnerungen an Vergangenes. All das betrachtet der Meditierende und nimmt es nur wahr. Schon das ist keine einfache Übung, denn üblicherweise herrscht in uns das Gesetz der Kopplung. Das heißt, schöne Gefühle möchten wir festhalten, unangenehme Gefühle oder Wahrnehmungen möglichst weghaben und loswerden. Diesen Kampf aufzugeben, also das Wollen und Denken durch Wahrnehmen zu ersetzen und schließlich zu einem annehmenden Ja von allem zu gelangen, das ist der Weg der Meditation, sagt Bertram Dickerhoff.
Ja, erstmal werden Energien frei, die ich bis dahin gebraucht habe, um das irgendwie von mir wegzuhalten oder wegzuschaffen, die werden frei. Und wenn es da ist, das Gefürchtete, ja, das Ungeliebte, dann kann ich mich damit beschäftigen und auf die Weise wird es langsam in mein Leben integriert.
Die im Echter Verlag erschienene Grundlegung der Meditation von dem Jesuiten Bertram Dickerhoff trägt einen auf den ersten Blick schwierigen Titel: Innehalten an Grenzen, Grenzen überwinden. Die Grenzen, von denen er spricht, sind zum Beispiel Gefühle, die sich in der Meditation einstellen, wie Ärger, Enttäuschung, Hilflosigkeit. Solche Grenzerfahrungen auszuhalten, hat eine verwandelnde Wirkung, betont Dickerhoff. Seine Formel lautet: Nur an der Wand ist Wandel möglich. Und dort öffnet sich die Tür zur Transzendenz, zu Gott.
Das ist eine Erfahrung, also wo sie ihre Wirklichkeit sozusagen bis auf den Grund durchleben, also sich ihrer Wirklichkeit auch der Ungeliebten stellen, wie sie ist. Da werden sie auch vom Grund der Wirklichkeit berührt, um es schlicht zu sagen.
Für den Übungsweg der Meditation gibt Bertram Dickerhoff Regeln und Empfehlungen mit, die sich bewährt haben. Zentral ist die regelmäßige Stille, am besten an einem festen Ort und zu festen Zeiten. Dickerhoff empfiehlt eine halbe Stunde, wobei 20 Minuten dem stillen Sitzen und 10 Minuten einer meditativen Textlesung gelten. Die Texte für eine wöchentlich wechselnde Lesung liefert Dickerhoff für die ersten 52 Wochen mit. Das Buch taugt somit als Wegbegleiter für ein erstes Übungsjahr. Die meist kurzen Texte sind jeweils aus einer östlichen spirituellen Tradition entnommen, sowie parallel dazu aus der Bibel. Hinzu kommen erläuternde Gedanken zu den jeweiligen Schriften vom Buchautor selbst. Bertram Dickerhoff hat seine Grundlegung der Meditation aus seiner christlichen Position als Jesuit geschrieben, aber er ist von der indischen Vipassana-Tradition geprägt und hat einen weiten Horizont. Er ist interreligiös sensibel. Sind die verschiedenen religiösen Wege in der Meditation letztlich gleich?
Auf solche Fragen pflege ich mit dem Bild eines Berges zu antworten, ja. Den Menschen wohnt eine Sehnsucht inne, die über das, was diese Erde zu bieten hat, einfach hinausgeht. Und für die Erfüllung dieser Sehnsucht steht dieser Berg. Und von diesem Berg gehen verschiedene Täler aus, also ein christliches Tal und ein buddhistisches und so weiter und so fort, ja. Und dann gibt es Leute, die machen sich aus ihren Tälern auf den Weg, um da hochzukommen. Und die Schwierigkeiten, denen sie begegnen, die sind durchaus vergleichbar. Und auch ein Buddha beispielsweise sagt, das Entscheidende auf dem spirituellen Weg ist auch das Unangenehme auszuhalten. Ja, da würde der Christ sagen, also man muss das Kreuz, das im Leben auf mich zukommt, das, was mich stört, das muss ich lernen zu tragen. Genauso haben das auch die Sufis oder die Hindus. Ja, also da gibt es methodisch viele Parallelen. Nur alle beschreiben, was sie erleben, natürlich in ihrer Tradition, ja. Und da wird's durchaus schwierig. Aber es eint uns die Sehnsucht des Herzens.
Für Meditationsanfänger kann es ungewöhnlich klingen, dass die Meditation nicht schöne und beglückende Gefühle zum Ziel hat. Zwar stellen sich bei Übenden mit der Zeit positive Auswirkungen ein, dass sie als Persönlichkeit offener werden, wacher, wahrhaftiger, auch resilienter und innerlich freier. Sie erfahren, dass die Meditation einen Puffer schafft zwischen der eigenen Person und den Kräften, die im Alltag herrschen und einen zu vereinnahmen drohen. Aber letztlich sind Gefühle nicht das Ziel, sondern die Hingabe an das Hier und Jetzt, an den jetzigen Augenblick. Dickerhoff zitiert dazu den Jesuitentheologen und NS-Widerstandskämpfer Alfred Delp.
Eins habe ich verstanden, die Welt ist Gottes so voll. Und schildert dann, wieso? Er sagt, gewöhnlich bleiben wir an der Oberfläche unserer Zeit, unseres Lebens hängen. Wir erleben die Stunden nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen, bis zu dem Brunnenpunkt. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, das Durchleben meiner Wirklichkeit, wie sie ist, bis auf den Punkt, bis ich das so ist es, bis ich das so mir wirklich eingestehen kann.
Ein eigener Abschnitt in dem Buch wendet sich an jene, die die Erfahrungen in der Meditation mit ihren christlichen Wurzeln in Verbindung bringen wollen. Bertram Dickerhoff sieht die Meditation, wie er sie lehrt, als im Kern identisch mit dem Gebet im Sinne Jesu an. Er entfaltet das anhand des zentralen Gebetes, das Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, dem Vaterunser. Im Matthäusevangelium werden die Worte Jesu zum Gebet eingeleitet mit einem Hinweis, den im Grunde jeder Meditationslehrer unterschreiben könnte. Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und dann bete. Und hier nochmal die Angaben zu dem empfohlenen Buch. Bertram Dickerhoff, Innehalten an Grenzen, Grenzen überwinden. Eine Grundlegung der Meditation, erschienen im Echter Verlag 2024. Es kostet 29,90 Euro. Und noch eine Empfehlung an dieser Stelle, diesmal für den Newsletter der HR Kirchenredaktion, die Ihnen diese Sendung präsentiert hat. Dort bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen alle 14 Tage. Das Abonnement geht einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion und tragen dort Ihre Mailadresse in ein Formular ein. Dann gibt's laufend aktuelle Hinweise auf die Themen aus Religionen und Kirchen in den Programmen des Hessischen Rundfunks. Und zum Nachhören gibt es diese Sendung dann auch noch im Internet auf der Seite hrinforadio.de. Einen möglichst sonnigen, goldenen Oktobersonntag wünscht Ihnen Klaus Hofmeister.